Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Geschwister, der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Hebräerbrief im 2. Kapitel. Es sind die Verse 11 bis 13. Dort schreibt er uns, unbekannter Autor, denn der Sohn, der die Menschen Gott weiht und die Menschen, die von ihm Gott geweiht werden, stammen alle von demselben Vater. Darum schämt der Sohn sich nicht, sie seine Brüder zu nennen. Er sagt zu Gott, ich will dich meinen Brüdern bekannt machen. In der Gemeinde will ich dich preisen. Er sagt auch, ich will mein Vertrauen auf Gott setzen. Und fährt fort, hier bin ich mit den Kindern, die Gott mir gegeben hat. Soweit Gottes Wort für heute Morgen. Er segne es an uns. Wir setzen heute unsere Predigtreihe zum Hebräerbrief fort. Und dabei soll es um die eben verlesenen Verse gehen. Aber bevor wir einsteigen, wollen wir uns einmal noch kurz den Zusammenhang deutlich machen. Den Kontext, in dem diese drei Verse hier stehen. Wir befinden uns mit unserem Text im Überabschnitt Kapitel 1, Vers 5 bis Kapitel 2, Vers 18. In diesem größeren Abschnitt stellt der Autor den Sohn Gottes den Engeln gegenüber. Zunächst betont der Autor dabei in Kapitel 1, Vers 5 bis 14 ganz die Erhabenheit des Sohnes. Der Sohn, so schreibt er da, überragt die Engel bei Weitem. Er ist diesen Boten des Alten Testaments weit überlegen. Er ist der Erhabene, der ewige Sohn. Eine Person der Dreieinigkeit. Die Engel demgegenüber sind nur Geschöpfe. Gott hat sie geschaffen zum Dienst an den Seinen. Also sie sind insoweit in keinster Weise mit dem Sohn vergleichbar. Also der erste Abschnitt, Kapitel 1, Verse 5 bis 14, die Erhabenheit des Sohnes im Vergleich zu den Engeln. In Kapitel 2, 5 bis 9 dann, geht der Autor auf die Menschwerdung und das Sterben des Sohnes ein. Vordergründig spricht er da vom Menschen im Allgemeinen. Er bringt ein Zitat aus Psalm 8. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Was der Sohn eines Menschen, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn, den Menschensohn, für kurze Zeit erniedrigt, ihn geringer gemacht als die Engel. Dann aber hast du ihn gekrönt mit Ruhm und Ehre und hast ihm alles unterworfen. Und der Autor deutet dann diese Stelle auf Jesus Christus. Und er sagt, in seiner Biografie hat sich die Aussage dieses Psalms erfüllt. Er ist es, der in seiner Menschwerdung kurzzeitig erniedrigt war, unter die Engel gestellt war. Und er ist es auch, der gekrönt wurde. Und zwar nach seinem Sterben in Auferstehung und Himmelfahrt. Also das ist der zweite Abschnitt, Kapitel 2, Verse 5 bis 9. Die kurzzeitige Erniedrigung des Sohnes unter die Engel, in seiner Menschwerdung, in seinem Leiden und Sterben. In unserem Abschnitt nun, Kapitel 2, 10 bis 18, da bleibt das Thema vordergründig dasselbe. Es geht weiter um die Erniedrigung Christi, um seine Menschwerdung, sein Leiden, sein Sterben. Aber der Autor wendet sich hier intensiver der Frage nach dem Warum zu. Er erklärt hier, warum diese Erniedrigung stattfand, warum sie notwendig war. Wieso er, dem alle Engel dienen, sich so erniedrigt hat. Warum er Mensch wurde. Warum er es auf sich nahm, zeitweise schwächer zu sein als ein Engel. Ja, mehr noch, es auf sich nahm, zu leiden und zu sterben. Schon in Vers 10 bringt der Autor da einige Antworten. Wir haben in der Predigt über diesen Vers davon gehört. Und heute nun, in unserem Text, hören wir von einer weiteren Antwort. Und zwar von einer Antwort, die mehr den Sohn selbst in den Blick nimmt. Ja, die Antworten von Vers 10, das waren, wenn ihr euch erinnert, alles Antworten, ja, wo von Gott die Rede war, welches Ziel Gott mit dem Leiden des Sohnes hatte. Und hier wird uns mehr geschildert, was Christus selbst bewogen hat, für uns zu leiden. Und die Antwort lautet, der Sohn hat gelitten, weil er sich dem Volk Gottes verbunden weiß, weil er sich diesem Volk aufs Engste zugehörig fühlt. Die Solidarität des Sohnes zu seiner Gemeinde. So lautet heute Morgen unser Thema. Und wir kommen gleich zur ersten Aussage hierzu. Diese Solidarität ist, Punkt 1, in einer von Gott gewirkten familiären Verbindung begründet. Ja, sie ist begründet in einer von Gott gewirkten familiären Verbindung. Ich lese uns noch einmal die Verse 11 bis 13. Denn der Sohn, der die Menschen Gott weiht und die Menschen, die von ihm Gott geweiht werden, stammen alle von demselben Vater. Darum schämt der Sohn sich nicht, sie seine Brüder zu nennen. Er sagt zu Gott, ich will dich meinen Brüdern bekannt machen, in der Gemeinde will ich dich preisen. Er sagt auch, ich will mein Vertrauen auf Gott setzen. Und fährt fort, hier bin ich mit den Kindern, die Gott mir gegeben hat. Der Autor beginnt diesen Abschnitt mit einer ganz ungewöhnlichen Bezeichnung Christi. Er nennt ihn in Vers 11 denjenigen, der die Menschen Gott weiht. Und analog hierzu nennt er die Menschen solche, die von ihm Gott geweiht werden. Andere Übersetzungen sprechen hier von dem, der heiligt und von denen, die geheiligt werden. Angesprochen ist hier das versöhnende Werk Christi. Er hat als Mensch Gott den aktiven und den passiven Gehorsam geleistet. Einerseits hat er alle Forderungen Gottes erfüllt, die dieser gerechterweise gegenüber dem Menschen hatte. Das ist der aktive Gehorsam. Andererseits hat er das über den Menschen verhängte Gottesgericht ertragen. Das ist der passive Gehorsam. Und in der Konsequenz hat dieser Sohn Versöhnung bewirkt. Versöhnung zwischen Gott und Mensch. Ja, er hat es fertiggebracht, dass Menschen wieder bei Gott Annahme finden, wieder in einer lebendigen Beziehung zu ihm stehen. Ich finde die Hoffnung für alle übersetzt hier treffend, wenn sie davon spricht. Es ist Jesus, der die Menschen in die Gemeinschaft mit Gott führt. Und sie spricht dann von den Menschen, die durch Jesus zu Gott geführt werden. Das ist hier gemeint. Welche Menschen hier im Blick sind, sollte deutlich sein. Es sind die Menschen und eben nur die Menschen, die an dem Werk Christi Anteil haben. Eben diejenigen, die von ihm in eine lebendige Beziehung zu Gott gebracht werden. Und wir wissen, wie das vonstatten geht, durch den Glauben. Die gottgeweihten Menschen, die hier angesprochen sind, sind somit die an Christus glaubenden Menschen. Hier ist seine Gemeinde gemeint. Interessant ist nun, was der Autor über Christus und seine Gemeinde sagt. In Vers 11 lesen wir davon, dass beide Gruppen denselben Vater haben. Sowohl Christus als auch die Glieder seiner Gemeinde stammen alle von demselben Vater. Hier ist anzumerken, dass die Übersetzung stammen alle von demselben Vater nicht unumstritten ist. Und zwar deshalb, weil im Griechischen hier nur steht, sie stammen alle von einem. Alle von einem. Und wer dieser eine sagt, wer dieser eine ist, das wird hier nicht ausdrücklich gesagt. Das muss man aus dem Kontext schließen. Und da tendieren dann einige Ausleger dahin, diese Aussage auf Adam zu beziehen. Dass man sagt, Christus und die Christen ja, stammen beide von Adam ab. Andere beziehen das auf Abraham, ja, den Vater des Glaubens. Vom Kontext her spricht hier aber vieles dafür, dass hier wirklich Gott gemeint ist. Dass der Autor hier aussagt, Christus und die Christen stammen alle von demselben Vater, kommen beide von Gott her. Aber wie ist das gemeint? Ich meine, dass Christus vom Vater abstammt, von Gott kommt, keine Frage. Darauf brauchen wir gar nicht eingehen. Aber wir Christen, inwieweit stammen wir denn vom Vater ab? Wir sind doch geborene Sünder. Hier ist wahrscheinlich nicht an unsere Eigenschaft als Geschöpfe Gottes gedacht. Also nicht daran, dass Gott als Schöpfer in gewisser Weise der Vater aller Menschen ist und damit eben auch der Vater derer, die durch den Sohn versöhnt werden. Denn hier ist ganz offensichtlich etwas anderes im Blick. Hier gilt Epheser 1, Vers 4. Schon bevor er die Welt erschuf, hat er uns vor Augen gehabt als Menschen, die zu Christus gehören. In ihm hat er uns dazu erwählt, dass wir heilig und fehlerlos vor ihm stehen. Aus Liebe hat er uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden, durch Jesus Christus und im Blick auf ihn. So schreibt Paulus dort im Epheserbrief. Oder denken wir an das hohe priesterliche Gebet. Dort spricht Jesus von seinen Jüngern und er sagt zu Gott, ich habe dich den Menschen bekannt gemacht, die du aus der Welt ausgesondert und mir anvertraut hast. Dir haben sie schon immer gehört und du hast sie mir gegeben. Christen stammen von Gott ab, weil er sie dazu bestimmt hat. Gott ist ihr Vater, Christus ist ihr Bruder, aus einem einzigen Grund, weil Gott es so wollte, weil er sie dazu erwählt hat, weil er sie in diese besondere Beziehung gestellt hat. Und wann? Etwa in dem Augenblick, als sie zum Glauben kamen? Nein, ich denke, wir müssen weiter vorausgehen, in der freien Gnadenwahl Gottes vor Grundlegung der Welt. Das Hugenottenbekenntnis schreibt hierzu in seinem 12. Artikel, wir glauben, dass aus dieser allgemeinen Verderbnis und Verdammnis, in die alle Menschen versunken sind, Gott diejenigen entreißt, die er in seinem ewigen und unveränderlichen Ratschluss erwählt hat, allein durch seine Güte und Barmherzigkeit in unserem Herrn Jesus Christus, ohne Rücksicht auf ihre Werke, indem er die anderen in eben dieser Verderbnis und Verdammnis lässt, um an ihnen seine Gerechtigkeit zu erzeigen, wie er an den Ersteren den Reichtum seines Erbarmens aufleuchten lässt. Denn die einen sind nicht besser als die anderen, bis Gott sie scheidet nach seinem unveränderlichen Ratschluss, den er in Jesus Christus gefasst hat vor Erschaffung der Welt, und niemand könnte sich den Weg zu einem solchen Gut durch eigene Kraft bahnen, da wir von Natur nicht eine einzige gute Regung haben können, noch eine Empfindung oder einen Gedanken, bis Gott uns zuvorkommt und uns dazu instande setzt. Christus ist in einzigartiger Weise Gottes Sohn. Und die Christen sind in einem weiter gefassten Sinn Söhne und Töchter Gottes. Aber wirkliche Söhne und Töchter Gottes. Mit dem einen wahren Sohn in enge, ja in familiäre Beziehung gestellt. Dies nicht von Geburt, nicht durch besondere Leistung, nein, einzig und allein aus Gnade, weil Gott es so bestimmt hat. Ihm hat es gefallen, sie in diese Stellung zu heben, in diese enge Beziehung zu seinem Sohn und zu sich selbst. Nun gehören sie zu ihm. Liebe Geschwister, Jesus Christus und die glaubende Gemeinde stehen zueinander in einer besonderen Beziehung. Beide stammen von Gott ab, kommen von ihm her und stehen so in engster Verbindung, ja, man kann sagen, in familiärer Verbindung. Dies ist der Grund für die Solidarität Christi gegenüber seiner Gemeinde. Er sieht in diesen Menschen seine Brüder und Schwestern. Entschuldigung. Das ist das Erste, was der Autor uns hier zu unserem Thema sagt. Welche Wirkung wird diese Aussage hier auf die Hebräer gehabt haben? Ihr stammt von Gott ab. Er hat euch aufs Engste mit Christus verbunden. Er ist euer Bruder. Wie mag das auf sie gewirkt haben? Sie, die so schwankend geworden waren, lau, träge und müde. Ich könnte mir zweierlei Reaktionen vorstellen. Einerseits mögen sie beschämt gewesen sein. Ja, beschämt wie ein Prinz Harry von England, der an seine Abstammung erinnert wird. Oder besser, erinnert werden muss, der dem Prinz Philipp sagen muss, denke daran, dass du ein Windsor bist. Benimm dich bitte auch dementsprechend. Bring Abstammung auf der einen Seite und Verhalten auf der anderen Seite in Einklang. Und ganz ähnlich könnten auch die Hebräer zusammengezuckt sein, zumindest einige von ihnen, als ihnen ihre Herkunft bewusst wurde. Andererseits könnten sie auch ermutigt und gestärkt gewesen sein, neu motiviert und voller Dankbarkeit, nach dem Motto, ich gehöre zu Christus, bin ein Sohn oder eine Tochter des Höchsten, als Sünder geboren, ja, aber durch Gott in diesen Stand gehoben worden. Er hat mich so reich gesegnet, mich so umfassend beschenkt, mich in diese Stellung gebracht. Ich will ihm aus Dankbarkeit von ganzem Herzen dienen. Wie geht es uns mit dieser Aussage? Was ruft sie bei uns hervor? Machen auch wir uns das bewusst. Christus ist unser Bruder. Gott hat uns erwählt. Ja, liebe Geschwister, macht es euch klar, ihr gehört zu einer ganz und gar bevorrechtigten Spezies, wenn ihr an Christus glaubt. Ihr gehört zu Gottes Volk. Christus ist euer Bruder. Wenn dies kein Grund zur Freude und zur Dankbarkeit ist, danken wir unserem Herrn für diese gute Botschaft und freuen wir uns von Herzen darüber. Die Solidarität des Sohnes mit seiner Gemeinde fußt auf einer familiären Verbindung. Einer Verbindung, die ganz und gar auf Gottes Gnadenwirken zurückgeht. Soweit bis hierher. Aber dies ist nicht alles, was uns der Autor hier mitteilt. Er sagt uns auch noch, wie sich diese Solidarität Christi, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl Christi zu seiner Gemeinde, wie sich das konkret auswirkt. Und damit kommen wir zum zweiten Predigtpunkt. Die Solidarität des Sohnes zu seiner Gemeinde, Punkt 2 heute Morgen, wirkt sich dahingehend aus, dass der Sohn sich mit ganzer Kraft und erfolgreich für seine Brüder und Schwestern eingesetzt hat und fortlaufend einsetzt. Ich wiederhole nochmal, die Solidarität Christi wirkt sich dahingehend aus, dass der Sohn sich mit ganzer Kraft und erfolgreich für seine Brüder und Schwestern eingesetzt hat und fortlaufend einsetzt. Wir lesen den Text nochmal ab Vers 11b. Darum schämt der Sohn sich nicht, sie seine Brüder zu nennen. Er sagt zu Gott, ich will dich meinen Brüdern bekannt machen. In der Gemeinde will ich dich preisen. Er sagt auch, ich will mein Vertrauen auf Gott setzen und fährt fort, hier bin ich mit den Kindern, die Gott mir gegeben hat. Liebe Geschwister, der Sohn Gottes sieht sich mit dem Volk Gottes eng verbunden, aufs Engste verbunden. Er sieht sich als Bruder der Christen und Christinnen. Ja, er schämt sich nicht, die Christen Brüder zu nennen und die Christinnen seine Schwestern. Zu Beginn wird es sinnvoll sein, kurz über den Begriff der Bruderschaft nachzudenken, darüber, was der Autor hier vor Augen hat, wenn er von Bruderschaft spricht. Im Alten Testament beschreibt der Begriff der Bruderschaft ein enges, verpflichtendes Verhältnis. Mit diesem Begriff wurden dabei nicht nur Familienmitglieder bezeichnet, sondern auch Volksgenossen und Freunde. Ein brüderliches Verhältnis beinhaltete dabei immer Großzügigkeit, Freigebigkeit und die Verpflichtung zur Hilfe. Wichtig hier ist auch der Begriff der Ehre. Ja, dieser kam in der damaligen Zeit eine hohe Bedeutung bei. Das heißt einmal der persönlichen Ehre, aber auch der familiären Ehre. Ein brüderliches Verhältnis beinhaltete demnach auch die Verpflichtung, den Bruder zu ehren. Und umgekehrt eben, ihn nicht zu entehren, ihn nicht zu beschämen. Nicht zu tun, was ihm seine Ehre raubt, ihm seine Ehre vorenthält. Uns heute ist dieses Verständnis von Bruderschaft wahrscheinlich fremd. Wir sind ja Kinder unserer Zeit. Mit Begriffen wie Ehre oder gar Familienehre können wir hier wahrscheinlich nicht viel anfangen. Sie sind uns fremd. Aber denken wir beispielsweise an die islamische Welt. Denken wir an die überaus traurigen Fälle sogenannter Ehrenmorde. Ja, dort werden Menschen getötet, ja, Familienangehörige gar. Warum? Weil sie tatsächlich oder vermeintlich die Familie entehrt haben, beschämt haben. Christus nun schämt sich nicht, die Christen Brüder zu nennen und Christinnen Schwestern. Er bekennt sich freimütig zu ihnen. Er entehrt sie nicht dadurch, dass er sich öffentlich von ihnen distanziert. Er tut nicht so, als würde er sie nicht kennen. Ja, bildlich gesprochen wechselt er nicht die Straßenseite, wenn Christen auftauchen. Nein, er nennt sie Brüder und Schwestern. Er nimmt die von Gott gestiftete familiäre Beziehung ernst, sehr ernst sogar. Er lebt Bruderschaft bis zur letzten Konsequenz. Und um dies zu untermauern, bringt der Autor hier zwei Schriftzitate. Er weist seine These anhand der Heiligen Schrift nach. Er lässt Christus selbst aus den Seiten des Alten Testaments zu Worte kommen. Zunächst zitiert er eine Stelle aus Psalm 22, nämlich Psalm 22, Vers 23. Diesen Psalm haben bereits die ersten Christen auf Christus hin gedeutet. Sie haben Christus als den Sprecher dieses Psalms erkannt. Interessant ist dabei die Gliederung des Psalms. Der zerfällt in zwei Teile. Im ersten Teil, in den Versen 1 bis 22, finden wir da den Hilferuf des leidenden Gerechten. Einschließlich der uns bekannten Bezüge auf die Ereignisse rund um die Kreuzigung Christi. Da finden wir seinen Ruf, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vers 2. Wir finden die Spottreden der um das Kreuz versammelten Juden. Übergib deine Sache dem Herrn, der kann dir doch helfen. Er lässt dich bestimmt nicht im Stich. Du bist doch sein Liebling. Verse 7 bis 9. Da finden wir auch ja ziemlich genaue Schilderungen seines körperlichen Leidens. Ich zerfließe wie ausgeschüttetes Wasser. Meine Knochen fallen auseinander. Mein Herz zerschmilzt in mir wie Wachs. Meine Kehle ist ausgedörrt. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Verse 15 und 16. Und zuletzt, sie zerfetzen mir Hände und Füße, alle meine Rippen kann ich zählen, und sie stehen dabei und gaffen mich an. Schon losen sie um meine Kleider und verteilen sie unter sich. Also im ersten Teil des Psalms die Klage des Gerechten und die Schilderung seines Leidens. Im zweiten Teil dann ändert sich die Perspektive. Und zwar fundamental. Die Klage, die erst noch so im Vordergrund stand, die endet. Und an ihre Stelle tritt das freudige Bekenntnis der Hilfe Gottes. Er hat sich zu seinem Knecht bekannt, sich auf seine Seite gestellt, ihm Recht gegeben. Deutlich daran, dass er ihn aus der Not errettet hat. Bezogen auf Christus, ihn nach seinem Leiden und Sterben auferweckt und verherrlicht hat. Die Grenze zwischen diesen beiden Teilen ist dabei das Ende von Vers 22. Dort heißt es, Herr, du hast mich erhört. Und dann kommt das vom Autor gewählte Zitat, ich will meinen Brüdern von dir erzählen, in der Gemeinde will ich dich preisen. Also der Autor bringt hier ein Zitat aus Psalm 22, und zwar ein ganz bestimmtes. Ja, von den 32 Versen dieses Gedichts sucht er einen bestimmten aus. Den nämlich, den der leidende Gerechte unmittelbar nach seiner Auferweckung zu Gott gesprochen hat. Unmittelbar nach dem Sterben für ihre Schuld. Denken wir an Jesaja 53. Unserer Schuld wegen wurde er gequält und unseres Ungehorsams wegen geschlagen. Nun, was äußert dieser Gerechte direkt nach seinem Leiden gegenüber Gott? Er sagt, ich will dich meinen Brüdern bekannt machen. In der Gemeinde will ich dich preisen. Das heißt, er bekennt sich zu seinen Brüdern und Schwestern. Unvermindert. Er distanziert sich nicht von ihnen. Ja, auch wenn es ihre Schuld war, die ihn sein Leben kostete. Auch wenn sie alle ihn allein gelassen haben. Auch wenn sie ihn ihrerseits beschämt haben. Er verlässt sie nicht. Er nimmt seine Bruderschaft ernst. So ernst, dass er den Tod für sie leidet. Und sich auch nach diesem Sterben, nach diesem Leiden, unvermindert und freimütig zu ihnen bekennt. Der Autor will mit diesem Zitat hier deutlich machen, Christus fühlt sich dem erwählten Volk Gottes gegenüber verpflichtet. Er sieht sich in eine enge, ja familiäre Verbindung zu diesen Leuten gestellt. Und er verhält sich dementsprechend. Er agiert wie ein wahrer Bruder. Er hat dies in seinem Leiden gezeigt. Und eben auch danach. Das heißt, er verhielt sich und er verhält sich so. Er wird sich auch in Zukunft so verhalten. Bedenken wir, er hat sich nicht einmal von diesen Brüdern distanziert, als er für sie leiden musste. Ja, mehr noch, als diese Brüder ihn verließen. Da hätte er doch wahrlich Grund gehabt zu sagen, mit diesen Brüdern, diesen Schwestern will ich nichts mehr zu tun haben. Ja, als er da ganz allein in seinem Leid war, im Garten Gethsemane, als die anderen schliefen, oder als er festgenommen wurde und alle wegliefen, oder als Petrus vorgab, ihn nicht zu kennen. Da hätte er doch Grund gehabt, diese Beziehung zu beenden, diese Bruderschaft aufzukündigen. Aber er tat es nicht. Im Gegenteil. Direkt nach seiner Auferstehung bekennt er sich freimütig zu dieser Verbindung mit ihnen. Im ersten Satz. Ja, der Autor betont hier diese enge Solidarität des Sohnes zu seiner Gemeinde. Und dann bringt er noch ein zweites Zitat, oder genauer zwei weitere Zitate, diesmal aus dem Propheten Jesaja. Jesaja 8, Verse 17 und 18. Ich will mein Vertrauen auf Gott setzen, Vers 17. Und hier bin ich mit den Kindern, die Gott mir gegeben hat, Vers 18. Beides sind Aussagen des Propheten Jesajas. Er äußert sie, als sich Israel und Juda in einer wahrhaft bedrückenden Situation befanden. Sowohl das Nordreich Israels als auch das Südreich Juda wurden von den Assyrern bedroht. Die Eroberung Israels stand kurz bevor. Und auch Juda würde in Kürze von den Assyrern überflutet werden. So hatte Gott es angekündigt. Fatalerweise nahmen in dieser bedrückenden Situation weder Volk noch Eliten das Wort Gottes ernst. Ja, sie hörten nicht auf Jesaja, ließen sich von ihm nicht zurechtweisen. Auch seine zeichenhaften Handlungen nahmen sie nicht an. So trägt der Herr ihm beispielsweise auf, seinen Sohn Eilebeute Raubebald zu nennen. Ja, und bei der Geburt folgt dann ja, die Erklärung und die Botschaft, das Nordreich Israels fällt, bevor dieser Junge Eilebeute Raubebald Vater oder Mutter sagen kann. Doch weder Volk noch Eliten, ich sagte schon, ließen sich hierdurch beirren. Sie reagierten nicht mit Glauben. Sie änderten nicht ihren Lebenswandel. Und in diesem Kontext dann findet sich auch das bekannte Wort, wo der Herr spricht, ich bin der heilige Zufluchtsort, aber ich bin auch der Stein, an dem man sich stößt. Ich bin der Fels, der die beiden Reiche Israel zu Fall bringt. Dieses Wort, das die Apostel auf Christus selbst beziehen. Ja, auf die Anstößigkeit seines Leidens. Also weder Volk noch Eliten ließen sich auf die Botschaft Jesajas ein. Und was tut der Prophet in dieser Lage? Er wendet sich mit seiner Botschaft an diejenigen, die ihn hören wollen, an seinen engsten Kreis, seine Brüder und Schwestern. Und er wartet vertrauensvoll ab. In den Versen 16 bis 18 heißt es da: Ich will Gottes Warnungen und Weisungen denen anvertrauen, die auf mich hören, damit sie aufbewahrt bleiben wie Geld in einem verschnürten Beutel. Der Herr hat sich vor den Nachkommen Jakobs verborgen, aber ich will auf ihn warten und die Hoffnung, das heißt die Hoffnung auf ihn, nicht aufgeben. Ich selbst und die Kinder, die der Herr mir geschenkt hat, laufen als lebende Zeichen in Israel umher, als Ankündigung des Herrschers der Welt, der auf dem Zionsberg wohnt. Jesaja erscheint hier als derjenige, der seine Hoffnung auf den Herrn nicht aufgibt, der unverdrossen am Herrn festhält. Auch in der Situation des Leids, der Verachtung und der Ignoranz. Und der hierbei seine Vertrauten mitnimmt, seine Brüder und Schwestern. Und der so mit dieser kleinen Gemeinschaft den heiligen Überrest Israels bildet. Das alte Israel in seiner Gänze war abgefallen, aber Jesaja und seine Vertrauten hielten an Jahwe fest. Der Autor bringt hier also zwei Zitate aus Jesaja 8 und wiederum zwei ganz bestimmte, Vers 17 und 18. Und der Autor bezieht hier beide Aussagen auf Christus. Aus seiner Sicht ist hier Christus der wahre Sprecher dieser Aussprüche. Oder anders gesagt, ihre wahre Erfüllung finden diese Worte des Jesaja erst in Christus selbst. Er ist es, der durch diese Aussagen seiner Gemeinde etwas zu sagen hat. Er ist es, der hier durch das Alte Testament direkt zur Gemeinde spricht. Zunächst zu den Hebräern, dann eben aber auch zur Gemeinde aller Zeiten. Und bedenken wir nochmal, wie er sie hier anspricht. Ich will dich meinen Brüdern bekannt machen. In der Gemeinde will ich dich preisen. Hier bin ich mit den Kindern, die Gott mir gegeben hat. Hier wird deutlich, diese Aussagen von Christus betreffen nicht eine ferne Vergangenheit, sondern es sind lebendige Worte. Zusagen, durch die Christus zu aller Zeit, in jeder Zeitepoche zu seiner Gemeinde spricht. Christus war und ist unter seinem Volk gegenwärtig, immer und alle Zeit. Er ist da in ihren Bedrängnissen. Er ist da in ihrer Not. Sei es in Osnabrück, sei es in der Ostslowakei, sei es im Sudan, sei es im Irak. Christus steht zu seiner Gemeinde. Wie ein wahrer Bruder kümmert er sich um jeden Bruder und jede Schwester persönlich. Auf ihn können sich die Christen felsenfest verlassen. Wie die Hebräer die Aussagen der Verse 11 bis 13 aufgefasst haben mögen, oder besser gesagt 11b bis 13 aufgefasst haben mögen, weiß ich nicht. Aber ich könnte mir auch hier wiederum eine der beiden schon genannten Optionen denken. Beschämung und oder Ermutigung. Beschämung, weil sie ja Probleme, ganz offensichtlich Probleme damit hatten, sich zu Christus zu bekennen. Für sie war das offensichtlich ein Problem, sich nicht für Christus zu schämen. Ja, sie erwogen, dieses Bekenntnis dran zu geben, sich von ihm zu distanzieren. Und diese Leute müssen sich hier sagen lassen, der Sohn, der allen Grund gehabt hätte, sich von euch abzuwenden, sich von euch zu distanzieren, der distanziert sich nicht. Im Gegenteil, er steht unvermindert zu euch. Er verhält sich angemessen, wie ein wahrer Bruder. Selbst in seinem Leid, als er für eure Schuld verblutet ist, da gab er diese Solidarität nicht auf. Und ich frage euch, kann es dann eine andere Gelegenheit geben, wo diese Solidarität, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl der diese feste Entschiedenheit zur Gemeinde zu stehen, aufgekündigt werden könnte. Also einerseits Beschämung, aber andererseits auch Ermutigung und neue Motivation. Christus ist bei euch, er ist da in eurem Leid. Ihr seid angefochten, ja, aber Christus ist da. Er lässt euch nicht allein, er hilft euch. Wenn dies keine ermutigende Perspektive ist, und was könnte motivierender sein als das Vorbild eines solchen Bruders, eines solchen, der Bruderschaft wirklich ernst nimmt, Bruderschaft lebt bis zur letzten Konsequenz. Wir sind ja untereinander auch als Brüder und Schwester zusammengestellt. Ziehen auch wir aus diesem Wort die rechte Konsequenz. Danken wir Gott, dem Vater, für diesen Bruder und bitten wir ihn, dass er uns zu würdigen Brüdern und Schwestern Christi macht. Zu seiner Ehre. Amen.